Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ja, hallo, hier sitzen wir wieder in der Kaffeeküche mit Ernst Konrad.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Jakob Hodeck.
Hallo.
Ich bin Georg Wallwitz und wir sitzen heute mit einem besonders schwarzen Kaffee da, weil es gilt zu betrauern, bedenken den Tod eines der Großen der Investment- und Fondsbranche. Jack Bogle ist vor einigen Tagen gestorben. Der sagt jetzt in Deutschland vielleicht nicht jedem was, aber er war doch ein ganz großer. Und ich finde, wir können uns ruhig mal diese Sendung Zeit nehmen, zu besprechen, was ihn denn so groß gemacht hat.
Ja, ihn einfach zu würdigen.
Also, was er so sein Lebenswerk war, ist die Gründung von Vanguard. Vanguard ist auf dem Prinzip gegründet worden, einen Indexfonds zu machen. Also der Jack Bogle hat studiert in Princeton, wo sonst, und hat, glaube ich, in seiner Doktorarbeit schon ist irgendwie darauf gekommen, dass es eigentlich ideal ist, nur ins Marktportfolio, also in den Index zu investieren, und wenn man sonst keine Kosten hat, ist man auf der sicheren Seite. Und dann hat er den ersten Indexfonds aufgelegt und eben diese Firma dazu gegründet. Und dem verdanken wir diesen gewaltigen Boom in Indexfonds, den wir heute haben. Also Vanguard hat heute 5.000 Milliarden Dollar in der Verwaltung. Das ist eine große Hausnummer. Ja, ist das alles, was wir an ihm toll finden, dass er einfach nur eine große Firma gegründet hat?
Nein, also er war ja unter anderem nicht nur in Princeton, sondern auch in Harvard und war da unter anderem auch Schüler von Schumpeter. Und auch gemäß dem Geist von Schumpeter hat er eben es geschafft, die Fondsbranche im Sinne der schöpferischen Zerstörung auch zu disrupten, indem er eben diesen Indexfonds...
Herausforderer, wie wir sagen würden.
Herausforderer geschaffen, indem er eben dieses neue Konzept des Indexfonds geschaffen hat, wo es ihm primär darum ging, eben die Kosten zu senken, um möglichst viel für den Anleger und nicht so sehr für den Verwalter herauszuholen.
Also wie Jeff Bezos von der Firma Amazon, einem bedeutenden Buchhändler, mal gesagt hat, your margin is my opportunity, also deine Gewinnmarge ist meine Gelegenheit, hat er eben gesehen, dass in der Fondsbranche sehr hohe Gebühren verlangt werden, und wenn man eben mit niedrigen Gebühren reinkommt, kann man eben sein Geschäft aufbauen. Und man muss sagen, die Gebühren sind auch erheblich zurückgekommen, so seit den 80er, 90er Jahren. Also das merkt man, der Mann hat einfach tiefe Spuren hinterlassen in der Branche.
Ja, zumal ja die meisten aktiven Fonds sowieso den Index nicht schlagen. Und das ist natürlich noch ein zusätzliches Argument. Also im Schüler im Geiste, vielleicht auch nicht physisch, war er sicher bei dem Nobelpreisträger Eugene Farmer, der eben vor einigen Jahren mit dem Preis geehrt wurde, der sich ja sehr stark mit der Kapitalmarkteffizienz beschäftigt hat und eben postuliert hat, dass man diese Kapitalmarkteffizienz eben auf Dauer nicht schlagen kann. Sprich, es ist nicht möglich, systematisch eben besser zu performen, zumal natürlich, wenn man auch Kosten mit berücksichtigt. Ich denke, was man auch davon mitnehmen kann, ist nicht nur, dass für die Kunden die Gebühren gesunken sind, sondern dass man sich auch vielleicht mit in der Fondsindustrie, die ja zugegebenermaßen so bis in die 70er, 80er Jahre etwas, ja, ich will sagen, traditionell war.
Behäbig.
Könnte man auch sagen, ja, nicht besonders dynamisch, dass da natürlich eine Dynamik reingekommen ist, eben durch so einen Herausforderer. Und dass eben auch Fonds zeigen mussten, was tatsächlich ihr Mehrwert ist. Warum sind sie da? Also es wurde ganz klar die Frage nach der Existenzberechtigung gestellt. Und man sieht ja auch, dass so und so viele Fonds einfach verschwunden sind und dass sich die Asset Manager dann entsprechend positionieren mussten, sei es jetzt mehr auf der Indexseite oder eben mit dem genauen Gegenteil.
Also die Ausgangslage war aus heutiger Sicht auch also ist unvorstellbar, wenn man sich, also in den 70er Jahren hatte Vanguard gegründet. Und ein Aspekt beispielsweise war damals, dass man selbst für die Reinvestition von Dividenden eine Gebühr zahlen musste. Also das passierte nicht automatisch, sondern dafür haben die Vermögensverwalter Gebühren verlangt. Und das sind natürlich Dinge, die heute selbstverständlich sind. Aber damit versteht man eben auch die Beweggründe von Bogle, damals unter anderem diese Indexfonds zu lancieren.
Also er hat eben sehr drauf geschaut, er hat selber kein riesiges Vermögen gemacht, weil diese Firma gehört ihm auch nicht, sondern es war eine Art Genossenschaft, also sie gehört den Shareholders. Und er hat also sehr, sehr auf die Kosten geschaut. Und das ist sicherlich eine der Lehren, die man mitnehmen kann von ihm, dass einfach Kosten eine Rolle spielen. Kosten spielen eine Rolle und das ist etwas, worauf der Anleger achten muss. Und sein größtes Husarenstück war, dass er der Firma S&P die Daten, die er eben brauchte, um seinen Indexfonds zu lancieren. Ja, also wenn man einen Indexfonds macht, dann braucht man ja die Indexbestandteile. Und er hat sich für $70,000 pro Jahr das Recht gesichert, diese Daten zu bekommen. Und der Vertrag, den er abgeschlossen hat, geht unbegrenzt. Also er bekommt bis in alle Ewigkeit für $70,000 die Daten für seinen Indexfonds. Obwohl der also nun viele, viele hundert Milliarden Dollar groß ist, bekommt also S&P, der eben eigentlich die Arbeit machen dabei, bekommen also wirklich nur einen feuchten Händedruck, weil S&P es damals eben einfach nicht verstanden hat, dass da jemand ist, der den Markt einfach auf den Kopf stellt. In dem Sinne ist er halt ein wirklicher Revolutionär gewesen und das zeigt eben dieses Beispiel, wie billig er diese Daten gekriegt hat, dass das eben lange Zeit einfach niemand verstanden hat, worum es ihm überhaupt ging.
Genau, er wurde am Anfang ja auch belächelt. Er wurde ja sogar beschimpft. Es galt als unamerikanisch, nur den Average zu wollen. Man wollte ja exzeptionell sein, man wollte besser sein als alle anderen. Das gilt ja als der amerikanische Gedanke. Und er hat halt gesagt, naja, es gibt drei Prinzipien, auf die man bauen muss. Das eine ist eben Diversifikation, geringe Kosten und ein langer Anlagehorizont. Und das hat er so umgesetzt.
Das ist sicher ganz wichtig, dass dieser lange Anlagehorizont.
Ja. Also er war kein Freund von ETFs.
Genau, also die ETF-Branche hat ihn wahrscheinlich auch nicht verstanden. Nicht nur S&P hat ihn nicht verstanden, sondern auch die ETF-Branche. Weil der Gedanke ist natürlich, dass man eben gerade nicht hin und her handelt und hektisch tradet und versucht irgendwie noch ein Portable Alpha auf ein Enhanced Beta zu setzen und daraus einen Index zu bauen. Und
mit
so.
Risikofaktor.
Mit Risikofaktor, so was es heute da draußen alles gibt. Das hat er eben zum Ende seines Lebens auch sehr kritisiert.
Ja.
Diese Auswüchse in der Indexfondsindustrie, was dann eben die ETF-Industrie geworden ist, die eben gerade nicht dieses langfristige Investieren und Füße stillhalten praktiziert, sondern eben vom häufigen Traden lebt, was eben nun gerade das Gegenteil eigentlich dieses Indexgedankens ist.
Und es ist ganz interessant, einer der größten Fans von Jack Bogle war ausgerechnet oder ist ausgerechnet Warren Buffett,
ja,
der sich ja immer dafür stark gemacht hat, wenn man keine besonderen Kenntnisse hat, sollte man einfach einen Indexfonds kaufen, auch den S&P Indexfonds von Vanguard. Ich weiß nicht, ob er den explizit genannt hat, aber zumindest diese Herangehensweise. Und damit sei man eigentlich gut aufgehoben.
Ja. Also die Liebe geht aber in beide Richtungen. Also
ja.
Paul Samuelson zum Beispiel war auch im Prinzip ganz auf der Bogle-Seite,
ja.
Hat aber bei Warren Buffett sehr früh investiert in den aktiven Manager. Also das schließt einander nicht aus.
Nein, aber da haben wir jetzt diese Marktpolarisierung und auch diese Produktwahrheit und Klarheit. Also jeder muss sagen, was sein Produkt kann, was es nicht kann und was zu erwarten ist. Und diese beiden Herren haben eben dafür gesorgt, dass man einfach, wie man so schön sagt, die Hosen runterlassen muss. Was steckt denn dahinter, um eben zu zeigen, ja, ich kann dies oder ich kann eben jenes nicht?
Ja. Damit ist natürlich auch gesagt, dass auf beiden Seiten sozusagen durchaus Platz ist. Für das aktive Management ist dahingehend Platz, solange es gut ist, solange es den Index auch durchaus ernst nimmt als Konkurrenten. Und solange das aktive Asset Management ein klares Weltbild auch transportiert, das, die Analogie dazu ist immer mit den Fotografen, die im ausgehenden 19. Jahrhundert aufgekommen sind, wobei dann die Maler große Angst hatten, jetzt von den Fotografen abgelöst zu werden, weil die Fotografen bilden die Natur natürlich genauer ab und billiger. Dennoch ist die Malerei nicht verschwunden, sie ist abstrakter geworden, sie ist interessanter geworden, sie deutet mehr die Welt, aber sie ist darum nicht schlechter geworden und hat durchaus noch ihren Platz. Nur was eben keinen Platz mehr hat, ist die genaue Abbildung der Realität durch die Malerei, weil das kann einfach die Fotografie besser. Und von daher hat sich das Verhältnis eben in der Investmentbranche gewandelt von Index zu Asset Manager. Aktive Asset Manager müssen jetzt echt aktiv sein, ja, weil eben nur sich auf den Index setzen, also die in den Fonds einfach nur die Indexwerte reinkaufen, das geht billiger und besser und dafür brauchen wir auch keinen Asset Manager.
Genau.
Das haben wir so ein bisschen von Bogle gelernt. Kosten spielen eine Rolle. Langfristiger Anlagehorizont.
Das muss man auch immer betonen.
Insofern, ja, der Mann hat die Branche umgekrempelt und in diesem Sinne verneigen wir uns vor ihm in unsere Kaffeetöpfe.
Wir heben den Becher.
Wir heben den Becher
und werden seiner gedenken.
Genau. So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.